Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast.
Sie zählen nichts im eigenen Land. Und wenn der Berg nicht zu ihnen kommt, dann müssen sie eben zum Berg kommen. Propheten. Manchmal in aller Munde und doch irgendwie ganz, ganz merkwürdige Gestalten. 12 von ihnen liegen vor uns in den nächsten Wochen und, ich weiß nicht, ob das eine Drohung ist, Monaten. 12 Propheten, wenn Gott reklamiert. So lautet der Titel unserer neuen Serie, in die wir heute Morgen starten. Wir schauen in die sogenannten kleinen Propheten. Nebenbei, das war auch ein Wunschthema. Vielleicht erinnert ihr euch, wir haben irgendwann mal Zettel ausgegeben. Ihr konntet Wünsche eintragen, was ihr euch gerne mal in den Gottesdiensten anschauen würdet. Da waren die 12 Propheten, ich glaube, sogar mehrmals gewünscht. Die 12 kleinen Propheten. Sie sind aber nur deshalb klein und heißen nur deswegen kleine Propheten, weil sie relativ wenig Text mitbringen. Was sie sagen, ist dagegen ziemlich groß und ziemlich mächtig. Wir finden manche der schönsten Bibelverse bei den Propheten. Einer meiner Lieblingsverse aus Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Ich finde, das geht runter wie Öl. Ein wunderbarer Vers aus dem Buch Zephania. Uns begegnen aber auch verstörende Texte in den Propheten, die in die tiefsten Abgründe menschlicher Gottesvorstellung blicken lassen. Vielleicht sogar in die tiefsten Abgründe Gottes selbst. Wenn Amos etwa Gott sagen lässt, und wenn sie vor ihren Feinden gefangen einhergingen, so will ich doch dem Schwert befehlen, sie dort zu töten. Denn ich will meine Augen auf sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Und so viel sei gesagt, das ist noch lange nicht das Schlimmste, was die Propheten Gott sagen lassen werden. Es gibt Stellen, da musste ich in der Vorbereitung beim Lesen der Propheten meine Bibel für einen Moment zur Seite lesen, weil ich nicht mehr weiterlesen konnte. Auch diesen Stellen werden wir uns stellen, nach und nach, und werden versuchen, einen Weg zu finden, wie wir damit umgehen, mit solchen Stellen, in denen Gott Dinge in den Mund nimmt, die wir eigentlich nicht von ihm erwarten dürften. Und dabei werden wir auch feststellen, diese 12 Prophetenbücher, das sind Texte aus längst vergangener Zeit. Aber auf geheimnisvolle Weise wirken sie manchmal trotzdem sehr, sehr aktuell. Wir werden gemeinsam versuchen, sie über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende hinweg in unsere Zeit, 2019, sprechen zu lassen. Das ist es, was die Propheten immer wieder tun, immer wieder getan haben. In das jeweilige Heute sprechen, in ihr Heute. Und wir versuchen, das in unser Heute zu übersetzen. Sie, die Propheten, reißen Wunden auf. Sie halten den Spiegel vor, wischen Tränen ab und verbreiten Hoffnung. Sie richten und rütteln, sie schreien und flüstern. Sie fluchen und segnen. Sie sind eben echt und ehrlich wie das Leben. Mit ihnen passiert aber noch mehr, als dass sie nur in Anführungsstrichen über das Leben reden. Denn in ihren Texten, in ihrer Stimme hören Menschen seit Hunderten von Jahren die Stimmen Gottes. Sie begreifen seit einer gefühlten Ewigkeit, was es bedeutet, wenn Gott reklamiert. Wenn Gott reklamiert. Darin steckt übrigens ein dreifaches Wortspiel. Eine Sache zu reklamieren bedeutet ja erstens, sie aufgrund von Mängeln oder Nichtgefallen zurückgeben zu wollen. Das scheint bei den Propheten tatsächlich auch auf fast jeder Seite durch. Es hört sich gelegentlich so an, als wolle Gott seine irgendwie nicht funktionstüchtige Menschheit zurückgeben. Zweitens bedeutet eine Reklamation aber auch, einen Anspruch geltend zu machen, etwas zu wollen, etwas für sich zu reklamieren. Und auch das klingt in den Texten an. Gott will die Menschen, obwohl etwas mit ihnen so gar nicht stimmt. Und drittens steckt in diesem Untertitel auch die Reklame. Denn es geht um Werbung für ein zutiefst menschliches Leben. Die Propheten werben für ein göttliches Leben. Wenn man so will, Gott wirbt für sich selbst. Gemeinsam werden wir was erleben, wenn Gott reklamiert. Das ist unsere gemeinsame Hoffnung, das ist meine Hoffnung, für die wir uns sonntags aus dem Bett schälen. Ich wünsche uns und wünsche euch, dass die nächsten Wochen mit den 12 Propheten zu einem echten Gewinn werden, dass wir diese Stimme hören, in der Gott reklamiert. Es ist gut möglich, und das wäre auch völlig in Ordnung und verständlich, dass ihr die kleinen Propheten oder wie es auch heißt, das 12-Propheten-Buch, weil die in der Tradition immer zusammengelesen und überliefert wurden, dass ihr die noch nie ganz am Stück gelesen habt. Ich glaube, selbst ich habe das in der Vorbereitung zum ersten Mal gemacht, die an einem Stück intensiv zu lesen. Und vielleicht macht sich da beim Lesen eine Stimmung breit und für mich ist die wunderbar aufgehoben und kommt zum Ausdruck in einem Gedicht. Es stammt von der Literatur-Nobelpreisträgerin Nelly Sachs. Es geht für den Moment, wenn wir das gleich hören werden, nicht so sehr um alle Einzelheiten des Inhalts, das ist, werdet ihr sofort merken, relativ schwierig zu fassen, sondern es geht mir um die Stimmung. Und ich glaube, die kriegt man relativ schnell mit. Die Stimmung, die dieses Gedicht vermittelt, worum es auch in den Propheten geht, worum es den Propheten geht. Eine Stimmung, die sich breit macht, wenn wir es mit den Propheten zu tun bekommen. Ihr könnt das auch später nachlesen, das Gedicht, aber dazu später mehr. Lasst euch erstmal darauf ein und lasst es einfach auf euch wirken.
Wenn die Propheten einbrächen, wenn die Propheten einbrächen durch Türen der Nacht, den Tierkreis der Dämonengötter wie einen schauerlichen Blumenkranz ums Haupt gewunden, die Geheimnisse der stürzenden und sich hebenden Himmel mit den Schultern wiegend, für die längst vom Schauer fortgezogenen. Wenn die Propheten einbrächen durch Türen der Nacht, die Sternenstraßen gezogen in ihren Handflächen, golden aufleuchten lassend, für die längst im Schlaf versunkenen. Wenn die Propheten einbrächen durch Türen der Nacht, mit ihren Worten Wunden reißend in die Felder der Gewohnheit, ein weit entlegenes hereinholend für den Tagelöhner, der längst nicht mehr wartet am Abend. Wenn die Propheten einbrechen durch Türen der Nacht und ein Ohr wie eine Heimat suchten, Ohr der Menschheit, du Nesselverwachsenes, würdest du hören? Wenn die Stimme der Propheten auf dem Flötengebein der ermordeten Kinder blasen würde, die vom Märtyrerschrei verbrannten Lüfte ausatmete, wenn sie eine Brücke aus verendeten Greisenseufzern baute, Ohr der Menschheit, du mit dem kleinen Lauschen beschäftigtest, würdest du hören? Wenn die Propheten mit den Sturmschwingen der Ewigkeit hineinführen, wenn sie aufbrechen deinen Gehörgang mit den Worten: Wer von euch will Krieg führen gegen ein Geheimnis? Wer will den Sterntod erfinden? Wenn die Propheten aufständen in der Nacht der Menschheit, wie Liebende, die das Herz des Geliebten suchen, Nacht der Menschheit, würdest du ein Herz zu vergeben haben?
Ohr der Menschheit, würdest du hören? Darum geht es bei den Propheten. Nicht um das Hören im Sinne eines Gehorsams, sondern um ein Zuhören, um Welt zu begreifen, wie sie ist. Aufhorchen, was in dieser Welt, was in unserem Leben vor sich geht. Hinhören, wo die Stimmen Gottes anklingen. Das tun die Propheten, dazu fordern sie heraus. Sie sehen, was passiert und rufen, wie es eigentlich sein sollte. Wir, die wir im 21. Jahrhundert hören, werden immer wieder vor der gleichen Frage stehen. Wollen wir hören? Will ich hören? Will ich hinhören? Das ist keine angenehme Frage und wir werden unbequemen Texten begegnen. Doch in all dem suchen wir gemeinsam nach der manchmal brennend heilsamen Stimme und Nähe Gottes, nach der entwaffnend ehrlichen Stimme des Himmels. Wir suchen in der Hoffnung, ein erneuertes Leben zu finden. Mal in kleinen Schritten, mal vielleicht sogar in großen, manchmal vielleicht auch gar nicht. Auch das kann passieren. Heute überfliegen wir unser Thema. Vielleicht habt ihr das schon bemerkt und bekommen mal so einen ersten Eindruck und Zugriff zum Thema Propheten, zu dem, was uns in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Zum Beispiel zum Wort Prophet. Das Wort Prophet oder Prophetin stammt aus der griechischen Sprache, kommt in der griechischen Kultur allerdings gar nicht so häufig vor. Es besteht aus zwei griechischen Teilen, pro, vor und phemi, von Sagen. Prophetinnen und Propheten sind also Vorsagerinnen und Vorsager. Um Missverständnisse zu vermeiden, komme ich gleich noch zu, kann man pro aber auch mit für oder anstelle von übersetzen. Prophetinnen und Propheten sind nämlich keine Wahrsagenden, die einen Blick in die Zukunft gewähren. Das hat mit Propheten sehr wenig zu tun. Diese Bedeutung, also das Voraussagen, das Wahrsagen, hat das Wort leider auch dadurch bekommen, dass die Propheten in der christlichen Version des Alten Testaments am Ende stehen. Anders als in der hebräischen Version, da stehen sie in der Mitte. Und so erscheinen sie plötzlich als diejenigen, die die messianische Jesusgeschichte voraussehen, ankündigen. So werden sie auch häufig verstanden. Aber das ist eben nur die christliche Sicht darauf. Nicht das, was sie eigentlich tun. Denn sie sind keine Wahrsager und Zukunftskenner, sondern sie sind Menschen, die für Gott sprechen. Sie geben Botschaften weiter, die sie auf Gott selbst zurückführen. Sie reklamieren vor und für Gott. Als ungefähr im 3. Jahrhundert vor der Zeitenwende, also 200 bis 300 vor Christus, die hebräische Bibel ins Griechische übersetzt wurde, da hat man für das hebräische Wort Navi den Begriff Prophet benutzt. Und Navi bedeutet ursprünglich so etwas wie die Ernannte oder der Berufene. Ernannt, um zu benennen. Berufen zum Rufen. Das sind die Propheten. Und Prophetie, die gibt es übrigens auch in vielen anderen Religionen. Das zieht sich ja ein bisschen durch. Und sie erfüllt sozusagen eine Vermittlungsfunktion. Die Botschaften der Götter an die Menschen, die müssen ja irgendwie ankommen. Das machen die Götter nicht selbst. Und dafür braucht es Prophetie. Die sorgt nämlich dafür, dass die Botschaften ankommen. Prophetie im engeren Sinne benutzt dafür allerdings keine bestimmten Rituale, wie es in anderen Vermittlungsweisen der Fall ist, zum Beispiel Vogelschauen oder Kaffeesatz lesen, sondern sie arbeitet allein mit der Sprache und ab und zu mit Symbolhandlungen. Ganz grob kann man die Prophetie so in zwei Lager einteilen. Entweder sagt sie etwas Gutes an, oder sie droht mit einem Fiasko. Und im 12-Propheten-Buch, in den Texten, die wir uns anschauen, da ist auch beides sehr eng nebeneinander, sogar manchmal ineinander verwoben. Das macht es nicht gerade übersichtlicher. Zu den Prophetenbüchern der hebräischen Bibel, da gehören neben den drei großen Propheten, die ihr vielleicht auch kennt, das sind Jesaja, Jeremia und Ezechiel oder Hesekiel, und unseren 12 kleinen Propheten von Hosea bis Maleachi gehören in der hebräischen Version auch die Bücher Josua, Richter, Samuel und Könige zu den Prophetenbüchern. Bei uns in den christlichen Bibelversionen gehören die zu den sogenannten Geschichtsbüchern. Und gemeinsam steht dieser Korpus, diese Sammlung von Texten als Einheit der Tora gegenüber. Die Tora, die von dem größten aller Propheten erzählt, Mose. Die sogenannten kleinen Propheten, die gelten in der jüdischen Tradition als ein einziges Buch in 12 Teilen. Und deshalb wird es eben auch 12-Prophetenbuch genannt. Eine Geschichte der Entstehung erspare ich euch, die ist langwierig und kompliziert. Sie reicht wahrscheinlich vom 8. Jahrhundert vor Christus bis in die sogenannte hellenistische Zeit zum Ende des 4. Jahrhunderts. Also 400 bis 300 vor Christus. Apropos Geschichte. Da die Propheten immer Geschichte in den Blick nehmen, sie arbeiten immer mit Bildern aus der Geschichte, sie sprechen in ihre Zeit hinein, brauchen wir wenigstens so einen ganz, ganz groben Überblick, wo sie sich eigentlich befinden, was denn da in der Geschichte passiert. Es ist allerdings gar nicht so einfach, die Geschichte Israels zu erzählen, denn schließlich beginnt die Erzählung in den maßgeblichen Quellen in einer Zeit, in Anführungsstrichen, die niemand datieren kann, in der Schöpfung. Da war logischerweise niemand dabei. Die Texte, die wollen auch gar nicht erzählen, wie es gewesen ist, sondern sie verarbeiten und sie vermitteln und entwickeln den eigenen Glauben. Auch die folgenden Geschichten, die dann darauf folgen, sind nicht einfach Geschichtsschreibung, aufgeschrieben, was passiert ist, sondern sie erzählen. Sie erzählen, woher die Identität des Volkes Israel stammt, wie sich das Volk versteht, was ihre Grundwerte sind, worauf sie sich gründen. Im Jahr 1208 vor der Zeitenwende begegnet erstmals überhaupt die Bezeichnung Israel außerhalb der Bibel auf einer Stele des Pharao Merenptah. Mehr gibt es bis dahin nicht. Und auch danach dauert es auch noch eine ganze Weile, denn David und Salomo um das Jahr 1000, bis dahin kann man kaum etwas wirklich historisch nachweisen. Also da gibt es keine Quellen, archäologischen Funde, irgendwelche Höhlenmalereien oder Tonkrüge oder was man da so finden kann, gibt es bis dahin praktisch nicht. Was wiederum nicht bedeutet und was ich auch nicht sagen will, dass das alles Blödsinn wäre, was davor geschrieben steht, wo davor erzählt wird. Aber es lässt sich eben nicht historisch nachweisen im klassischen wissenschaftlichen Sinne. Und selbst bei den großen Königen David und Salomo, da ist ganz vieles umstritten. Mit ihnen allerdings wird die Geschichte um das Jahr 1000 herum allmählich greifbarer. Es beginnt sich aus einer Art Stammesordnung so etwas wie ein Staat zu entwickeln. nebenbei bemerkt, das muss nicht zwingend ein Fortschritt sein. Und das liegt unter anderem an relativ günstigen Bedingungen, denn die Ägypter, die hatten gerade als Großreich abgedankt, die waren sozusagen fertig, und die nachfolgenden Assyrer, die waren noch nicht so weit, dass sie wieder die Vorherrschaft übernehmen konnten, also war Palästina einigermaßen auf sich gestellt und konnte sich da weiterentwickeln. Nach oder mit den Lichtgestalten ist alles ein bisschen im Dunkeln. David und Salomo teilt sich das Reich, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, in den Norden Israel und den Süden Juda. Die beiden Teile entfernen sich allmählich immer stärker voneinander, haben so ihr Eigenleben entwickelt. Und im Jahr 722 vor Christus kommt es dann zu einem ganz massiven Einschnitt. Das Nordreich, das zerfällt. Und es wird durch die Assyrer zerschlagen. Für die Leute aus dem Südreich, also die das mitbekommen natürlich, war das natürlich eine logische Konsequenz, denn die Menschen aus dem Norden, das weiß man, das waren aus ihrer Sicht natürlich schon immer barbarische Wildlinge, also die hatten das mehr als verdient. Die Bevölkerung Israels, des Nordreichs, die wird deportiert, also wird aus dem Land geschafft und wird auch nach dem Sturz der Assyrer nicht wieder zurückkehren. Dem Südreich geht es allerdings etwa 130 Jahre später nicht viel besser. Nachdem 701 der Fall Jerusalems noch abgewendet werden konnte und Juda unter König Josia zwischenzeitlich nochmal eine Blüte erlebt hat, das Land ist wieder aufgeblüht, wird circa 100 Jahre später, ab 597 vor Christus, die Oberschicht aus dem Südreich nach Babylonien deportiert. 586 fällt dann auch Jerusalem und das Südreich praktisch komplett zusammen und es gibt eine zweite Deportationswelle. Allerdings, in dem Fall kehren nach dem sogenannten Exil, das babylonische Exil, etwa 538 vor Christus einige zurück nach Palästina und wagen den Neuanfang im Land. Das Babylonierreich hatte inzwischen das Zeitliche gesegnet und die Perser unter Kyros II. Das Zepter in die Hand genommen. Es folgt darauf eine sogenannte historiografische Zäsur, klingt ganz kompliziert, man könnte es ganz einfach eine Geschichtspause nennen. Da passiert zwar auch etwas, aber Geschichtspause bedeutet, wir wissen darüber fast nichts. Wir haben darüber fast keine Quellen. Erst mit Alexander dem Großen, 333 bei Issos Keilerei, kennt ihr vielleicht, nimmt die bekannte Geschichte wieder Fahrt auf. Auf seine Zeit und die nachfolgenden Diadochen, müsst ihr euch alles nicht merken, spielen womöglich die jüngsten Texte der Propheten an. Und spätestens um etwa 180 vor Christus dürfte die Zeit enden, von den Propheten insgesamt verarbeitet wird. Denn hier entsteht das Buch Jesus Sirach, ein sogenanntes apokryphes Buch aus dem Alten Testament, das die 12 Propheten bereits kennt und als Einheit auch erwähnt. Das heißt, da muss es das schon gegeben haben. Ihr merkt, allein anhand der Fülle der ganzen unterschiedlichen Reiche und Herrscher, das sind turbulente Zeiten. Und in diese turbulenten Zeiten hinein sprechen die Propheten. Meine Hoffnung ist, dass sie auch in unsere turbulenten Zeiten, in unsere turbulenten Leben sprechen. Und dass aus ihnen die Stimmen Gottes tatsächlich hier und da zu hören sind.
Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.